ARD. MDR aktuell. Kempferts Klimapodcast.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Kempferts Klimapodcast. Nach einem Jahr Pause wegen der Geburt meiner Tochter und anschließender Elternzeit jetzt zum ersten Mal wieder mit mir, Theresa Brenner. Ich bin Moderatorin und Redakteurin bei MDR aktuell und ich freue mich jetzt wieder dabei zu sein und ich freue mich auch auf unsere Gesprächspartnerin für den Podcast, wie immer Professorin Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Hallo nach Berlin.
Hallo, grüße Sie Frau Brenner und willkommen zurück. Ich freue mich.
Wir haben viel vor in den kommenden Minuten. Wir sprechen nämlich in dieser Folge über eine Umfrage zum Thema Klimawandel, für die Menschen aus fast 80 Ländern der Erde befragt wurden. Und das Ergebnis ist ziemlich eindeutig, trotz der vielen verschiedenen Länder. Und wir wollen mal genauer auf Moorlandschaften gucken und welche Rolle die eigentlich für den Klimaschutz spielen. Da gab es nämlich auch in der vergangenen Woche eine wichtige Entscheidung auf EU-Ebene. Und ich würde sagen, wir legen los und beginnen, weil ich jetzt ja sozusagen neu bin, darf ich auch mal was anders machen.
Klar.
Beginnen ganz unkonventionell mal mit der Frage einer Hörerin. Die hat sich nämlich auch mit dem Moor beschäftigt und es passt deswegen ganz gut. Frau Thomandl hat nämlich folgende Frage an Sie, Frau Kempfert. Wir hören uns das mal an.
Hallo Frau Kempfert, mein Thema betrifft den Bereich Wiedervernässung von Mooren. Ich habe dazu schon etwas recherchiert und bin zu dem Schluss gekommen, dass es eine sehr wirksame Maßnahme wäre, wenn man trockengelegte Moore aus der Nutzung rausnehmen kann. Es gibt ja deutschlandweit schon einige Projekte, die sich in dem Bereich engagieren. Aber so richtig bin ich da nicht weitergekommen. Mir fehlen als Privatperson natürlich einfach auch die Kontakte. Und leider gibt es nicht so etwas Einfaches wie einen Online-Shop für Moore. Meine Frage an Sie wäre also, ob Sie Tipps haben, was man machen kann, wenn man einen halben oder ganzen Hektar Moor renaturieren möchte. Vielen Dank.
Also können Sie vielleicht ganz kurz erstmal erklären, warum Moore so wichtig sind beim Klimaschutz, bevor wir dann ausführlich die Frage der Hörerin beantworten?
Ja, gerne. Also erstmal herzlichen Dank an die Frau Thomandl, dass sie da diese tolle Frage gestellt hat. Moore insgesamt sind tatsächlich total wichtig für den Klimaschutz. Intakte Moore speichern global gesehen insgesamt doppelt so viel Kohlenstoffdioxid wie alle Wälder der Erde zusammen. Also die Wiedervernässung von Mooren ist extrem wichtig fürs Klima, aber auch für die Umwelt, für die Biodiversität. Das ist zwingend notwendig und auch tatsächlich wirtschaftlich interessant. Also man kennt ja Moore immer so, ich zumindest aus meiner Kindheit, so aus mystischen Filmszenen, ja, wenn Leute da irgendwie untergehen, so, das ist ja eher gruselig. Aber Moore sind für den Klimaschutz extrem wichtig. Degradierte Moore sind etwa für 5% der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Das ist weniger bekannt. In Deutschland ist es ungefähr so, dass rund 7% aller Treibhausgasemissionen aus entwässerten Moorböden kommen. Das entspricht etwa 53 Millionen Tonnen Kohlenstoffdioxid-Äquivalenten im Jahr. Das ist mehr als der gesamte Flugverkehr in Deutschland freisetzt. Also insofern ist es eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Moorlandschaften sind wichtig für Deutschland. Sie sind ja praktisch tot. Ja, man hat also in der Vergangenheit ungefähr, also wir haben ungefähr in Deutschland 1,5 Millionen Hektar, eine Fläche etwa von 4,2% der gesamten Landesfläche in Deutschland waren mal Moore. 95% davon sind tot, das heißt entweder abgetorft, bebaut, landwirtschaftlich oder forstwirtschaftlich genutzt und man kennt vielleicht Moore als Torf, den man für Blumenerde irgendwie kauft, aber selbst das ist problematisch. Also insofern, diese Trockenlegung, die ist dafür zuständig, dass eben die Moore keine CO2 mehr aufnehmen oder eher noch umgekehrt abgeben und das muss sich ändern. Also deswegen auch die Wiedervernässung von Mooren. Und ich bin ein riesen Moor-Fan. Ich komme aus der Moor-Gegend. Ich bin da aufgewachsen.
In der Niedersachsen, ja.
Genau. Und da gibt es wahnsinnig viele Moore im Norden Deutschlands, in der Moor-Gegend aufgewachsen. Ich kenne das alles und bin ein riesen Moor-Fan. Also insofern total sympathische Frage von der Frau Thomandl.
Haben Sie denn auch ein eigenes Moor?
Ja, indirekt und sogar fast direkt. Aber insgesamt ist es natürlich total wichtig, dass die Moore wieder vernässt werden und man damit auch CO2 wieder bindet. So. Wir reden ja auch immer von diesen ganzen, auch im IPCC-Kontext von den Mooren. Das ist eine große Fläche, auch weltweit, wenn wir die wieder vernässen würden, wo wir wirklich sehr, sehr viel tun könnten für mehr Klimaschutz. Also intakte Moore sind das A und O. Und jetzt, wie kann man Moore wieder vernässen? Die gibt es nicht im Supermarkt, aber es gibt Stiftungen, die tun das für einen. Und es gibt Stiftungen, Stiftungen, wie zum Beispiel lieber Kollege Michael Otto und Michael Suko Stiftung, insbesondere Michael Suko Stiftung, schon ganz, ganz lange dabei. Michael Suko war einer der ersten Umweltschützer auch im Osten und jetzt eben auch in dieser Stiftung. Und da gibt es eine Initiative Tomorrow, heißt das, also Tomorrow und M-O-O-R groß geschrieben, also das Moor der Umweltstiftung, auch Michael Otto. Und also da muss man einfach wissen, jeder Hektar renaturiertes Moor spart jährlich ungefähr 10 bis 20 Tonnen CO2 ein. Das ist knapp so viel oder fast doppelt so viel, wie jeder von uns im Durchschnitt pro Jahr verursacht. Also das ist etwas, wenn man da jetzt so einen Hektar Moor vernässt, was ja die Frau Tomandl vorhat, dann kann sie das tun. Entweder kauft sie sich selber einen Hektar, aber ich würde eher empfehlen, das tue ich auch privat, ich spende in Moorschutz. Also ich bin auch Patin von Moorlandschaften. Man kann das übrigens verschenken. Also wenn ich zum Beispiel zum Geburtstag eingeladen bin, runder Geburtstag ist man ja manchmal eingeladen, dann nehme ich als Geschenk häufig natürlich Klimaschutzspenden mit, aber auch häufig Moorschutzpatenschaften. Man kann da spenden und man verschenkt dann eine Patenschaft, da kriegt man so eine tolle Urkunde. Also der Beschenkte, die Beschenkte, kann ich berichten, ist immer unglaublich glücklich darüber. Also vielleicht manchmal nur gespielt, aber ich glaube tatsächlich auch in Wirklichkeit, weil es einfach eine schöne Geschichte ist für mal Klimaschutz und damit auch echt was tun kann. Also so eine Spende kann da echt was bewirken und ich kann das auch nur empfehlen. Also deswegen, also ich selber verschenke Moorschutzpatenschaften, aber indirekt bin ich auch Eigentümerin einer Moorlandschaft, eines Biotops, wo auch Moorboden drunter ist, wo ganz, ganz toll viele Tiere da zugegen sind. Libellen, die ich ja liebe und so, die man häufig noch so selten sieht und die sind da alle zugegen, auch Frösche, wenn man die mag, gibt es so Moorfrösche und sowas alles, also wirklich toll. Also wie Sie merken, ich liebe den Moorboden.
Klingt gut, ja. Sie sind Fan.
Totaler Fan. Und die Frau Tomandl hoffentlich auch. Und die kann da echt so einen Hektar eben selber spenden. Und dann hat sie ihn indirekt, wenn sie da Patin wird, und hat dafür gesorgt, dass dieser Hektar wieder vernässt wird und damit 10 Tonnen oder nach Berechnungen sogar 20 Tonnen CO2 eingespart.
Und ist das dann eine einmalige Zahlung? Man zahlt einmal für diesen Hektar und dann wird das instand gehalten? Oder muss man im Grunde jährlich oder regelmäßig zumindest Geld investieren, damit es am Laufen gehalten wird,
ja,
diese Bewässerung
sozusagen?
Genau,
also schön ist natürlich, man spendet regelmäßig, aber man kann jetzt, wenn man jetzt so eine Urkunde verschenkt, jetzt so ein Geschenk-Event, da ist das eine einmalige Geschichte, man spendet einmal Geld und dann wird mit diesem Geld, diese geschädigten Moore werden da renaturiert, man kann da auch gucken, wo, man kann da auch hinfahren, man kann sich das angucken und so weiter. Es gibt ja verschiedene Umweltverbände. Manche machen das sogar auch dann eben vor Ort, dass man da auch hinfahren kann, sich das angucken, wie das passiert. Ja, also es geht um Umweltschutz vor Ort, aber die tun auch noch häufig mehr. Also mit diesem Geld, was man da spendet, nicht nur, dass dieses Moor wieder vernässt wird, sondern auch, es geht um Bildung, politische Arbeit und so weiter. Es geht ja auch darum, dass man zum Beispiel Torf im Gartenbau nicht mehr so viel nutzt oder am besten gar nicht mehr, sondern da auch Alternativen entwickelt. All diese Dinge gehören dazu. Also ich weiß nicht, für die GärtnerInnen jetzt, die dazu hören, die da häufig mal Torf nutzen. Es gibt auch andere Formen und viele Umweltschützer, Umweltverbände zeigen, wie das geht. Und da geht eben Geld rein und dann kann man da spenden oder sich da anlernen lassen, wie man selber einen Moor wieder vernässt. Aber ich glaube, das Einfachste ist, man schließt sich denen an, die das da täglich tun.
Und über was sprechen wir da preislich? Ein Hektar Moor? Wie teuer wäre das, wenn man dafür sorgen möchte, dass der wieder... Wie sagt man, renaturiert
wird? Ja, renaturiert oder benässt wird, wieder vernässt. Also da gibt es ganz unterschiedliche Preiskategorien. Ich sage mal, ich will jetzt hier keine Werbung machen für eine bestimmte Patenschaft, aber das hält sich alles in Grenzen, wie man üblicherweise ein Geschenk, was man jetzt kaufen würde im Laden, kann man da spenden. Aber es ist alles möglich. Also alle Kategorien sind da möglich und da gibt es jetzt nicht eine feste Preiskategorie. Es gibt unterschiedliche Angebote, wie man jetzt für diesen ein Hektar Moor Sorge tragen kann. Und da gibt es eben auch ganz, ganz tolle Menschen, mit denen man da in Verbindung treten kann und dann, ich sag mal, in einer Kategorie eines üblichen Geschenks in der Größenordnung einen Hektar wieder vernässen kann.
Und wenn man es nun aber doch auch zu Hause selber machen wollen würde, kann man irgendwie, nutzt es was im Garten, kann man das künstlich anlegen? Ich hatte so auf den ersten Blick online gesehen, mit so Plastikwannen kann man das künstlich anlegen, aber das kommt mir nicht vor, als wäre das besonders effizient, oder das ist dann eher ein Teich wahrscheinlich, ja, als ein Moor.
Also nee, da würde ich tatsächlich empfehlen, sich damit Profis zusammenzuschließen, und das geht eben über diese Verbände oder eben über Michael-Suko-Stiftung oder Michael-Otto-Stiftung und so weiter. Da findet man wirklich ganz tolle Ansprechpersonen, die einem da helfen, wenn man jetzt wirklich was vorhat im eigenen, wenn man einen Hektar besitzt und da was machen will, ob das wirklich in Frage kommt, wie das ginge. Da würde ich immer empfehlen, sich da zu vernetzen und zusammenzuschließen. Ja. Mit denen, die das da täglich tun. Und dann muss man da nicht in irgendwelchen Badewannengarten oder sowas da irgendwas anlegen, sondern ich würde es wirklich empfehlen, dass man da mit Profis das zusammen macht. Und das macht auch Spaß.
Also hat Frau Tomandl jetzt das Gütesiegel Kempfert geprüft sozusagen für die Stiftungen und kann danach ja mal gezielt gucken und vielleicht auch noch verschenken, wer weiß. Und dann hat sie vielleicht bald schon ihren eigenen Hektar Moor,
ja, und
den
ich hoffe,
sie dann
ich hoffe,
nach sich benennen
genau,
darf.
Ja, oder so, ja genau. Ich hoffe, das wäre natürlich auch toll, aber ich hoffe, dass sie auch Fan wird. Also Moor-Fan zu werden wäre auch schon mal schön. Also ich bin es auf jeden
Bestimmt,
Fall.
Bestimmt, sonst würde man doch gar nicht auf die Idee kommen, das machen zu wollen, oder? Ich glaube, sie hat ja gesagt, sie hat sich damit schon beschäftigt. Mhm. Also sie ist bestimmt schon liebäugelt schon länger mit dem Moor.
Ich hoffe.
Sie haben es vorhin gesagt, es geht den deutschen Mooren ziemlich schlecht. 95% der Flächen wurden schon trockengelegt. Aber es ist eben sehr, sehr wichtig, dass man die wieder renaturiert. Und deswegen hat ja jetzt auch die EU beschlossen, es braucht wieder mehr Moorlandschaften. Es ist ja im Grunde ein Win-Win, wenn man die wieder bewässern würde. Und hat in der vergangenen Woche das sogenannte EU-Renaturierungsgesetz beschlossen. Das geht jetzt nicht nur um Moore und die Wiedervernässung. Vielleicht können Sie noch mal ganz kurz erklären, was genau sieht denn diese Verordnung alles vor und wo spielen da die Moore eine entscheidende Rolle?
Ja, genau. Also die EU hat jetzt endlich, muss man ja sagen, das EU-Renaturierungsgesetz beschlossen. Also ein sehr, sehr wichtiges Gesetz, das eben die artenreichen Landschaftselemente in einer sogenannten Biodiversitätsstrategie jetzt wiedergefunden werden, dass man die Natur wiederherstellt anhand eben bestimmter Programme. Darum geht es jetzt hier, dass man tatsächlich diesen Green Deal umsetzt, und das EU-Renaturierungsgesetz gibt da eben tatsächlich die wichtigen Weichenstellungen. Also es gab ja langes Hickhack da um dieses Gesetz, und endlich hat man da einen Einklang gefunden. Also dieses Gesetz sieht vor, dass bis zum Jahr 2030 80% der Lebensräume, die jetzt aktuell im schlechten Zustand sind, wiederhergestellt werden. Dazu werden Rechtsakte gefordert, die eben diese Natur wiederherstellen, die Ökosysteme renaturiert werden. Und das geht von landwirtschaftlichen Flächen, von auch Meeressüßwasser oder städtische Ökosysteme. Und jedes Mitgliedsland der EU muss jetzt rechtsverbindliche Ziele umsetzen. Da geht es nicht nur um Klimawandel, da geht es gerade auch um die Biodiversität. Und die ist massiv bedroht. Viele Arten sind vom Aussterben bedroht. Es geht um Lebensräume für diese Arten. Und das geht alles zurück auf den Weltbiodiversitätsrat aus dem Jahre 2019, wo man eben beschlossen hat, wir müssen was tun. Und jetzt so, das EU-Renaturierungsgesetz sieht jetzt vor, dass mindestens 20% der Land- und Meeresgebiete, dass da Wiederherstellungsmaßnahmen durchgeführt werden müssen und diese auch bis 2050 auf alle sanierungsbedürftigen Ökosysteme ausgedehnt werden. Das heißt, auch in Deutschland muss man jetzt so ein Gesetz erarbeiten und dann eben auch diese Verpflichtung entsprechend umsetzen. Und das ist hoffentlich jetzt endlich auch angekommen. Es gab ja viele, viele, die dagegen waren, aber darum geht es jetzt letztendlich, dass man hier eben diese Renaturierungsmaßnahmen auch in deutsches Recht umsetzt. Da gab es ein Jahr lang wirklich Kampf um dieses Gesetz. Wir sind ja echt alle froh, dass das jetzt endlich kommt. Und es gab so viele Hin- und Her-Geschichten auch bis es eben zu dieser finalen, jetzt verbindlichen Umsetzung kommt. Aber am Ende ist es ja doch so, dass es jetzt umgesetzt wird.
Ja, auf dem Weg dahin wäre fast die Koalition in Österreich zerbrochen. Mhm. Das besprechen wir gleich noch ganz kurz. Nur ganz kurz, es wurde ja auch dann etwas abgeschwächt wieder, oder? Also es ist jetzt schlussendlich ein Kompromiss. Es ist nicht mehr komplett das, was man anfangs verhandelt hatte, oder?
Ja, also in diesem ganzen Verfahren gab es dann schon eben einige Punkte, wo man dann sich darauf geeinigt hat, also dass man eben entsprechend diese Renaturierungsvorgaben dann auch umsetzt. Aber am Ende ist es eben so, dass auch tatsächlich das Renaturierungsgesetz so jetzt, wie man es auch initiiert hatte, mit den Zielen auch tatsächlich auf den Weg gebracht hat und diese letzte Hürde auch genommen hat, dass eben diese 20% aller Land- und Meeresflächen, dass da Maßnahmen eingeleitet werden sollen, um die Ökosysteme zu stärken, dann bis 2030 auf mindestens 30% der Habitate, die unter das neue Gesetz fallen und auch in dieser Wiederherstellung bedürfen, dass da Maßnahmen eingeleitet werden und bis 2040, dass für 60% dieser Flächen vorgesehen ist und 2050 dann für 90%. Also darauf hat man dann hingearbeitet und das ist auch letztendlich das, was man jetzt umsetzt, ja. Umsetzen muss.
Ja, und trotzdem gab es natürlich, wie bei so Vorhaben immer, Kritik an diesem Gesetz, vor allem die EVP-Fraktion, also die Christdemokraten und Konservativen im Europäischen Parlament und auch die Landwirtschaft ist Sturm gelaufen dagegen, weiß ich nicht, ob das ein bisschen zu harsch formuliert ist, aber zumindest haben die gesagt, es gibt viel zu viele Auflagen für den Einsatz von Pestiziden und es wird viel zu viel Fläche stillgelegt und dann bleibt natürlich weniger Anbaufläche zum Beispiel für die Landwirtschaft. Besteht die Gefahr, dass man da nun den Naturschutz gegen die Landwirtschaft ausspielt, dass dann die Landwirtschaft den Kürzeren zieht sozusagen?
Nein, es ist genau umgekehrt und das ist schade, dass die EVP das immer auch die ganze Zeit so vertreten hat, weil wissenschaftlich ist das widerlegt, was da behauptet wird. Es gab ja auch einen Brief von WissenschaftlerInnen, wo irgendwie Tausende da unterzeichnet hatten. Die Renaturierung ist ja nicht gleichbedeutend mit der Einrichtung von Schutzgebieten. Die Natur muss wiederhergestellt werden, aber nicht alles muss zu Schutzgebieten erklärt werden. Man kann da Landwirtschaft betreiben, aber eben auch mit den entsprechenden Vorgaben, dass die Natur geschützt wird. Und es gibt eben landwirtschaftliche Standorte mit großem Potenzial auch für effektive Renaturierungsmaßnahmen. Davon profitiert die Landwirtschaft ja am Ende und letztendlich hilft es auch der Herstellung von Lebensmitteln. Also das Renaturierungsgesetz wird garantiert nicht zu einer Hungersnot führen, im Gegenteil. Jetzt gerade 10% dieser Landwirtschaftsflächen, die jetzt dann aus der Nahrungsmittelproduktion genommen werden, die können trotzdem auch als Agrarflächen mit Landwirtschaftselementen mit großer biologischer Vielfalt gestaltet werden, so steht es im Gesetz oder in dieser Verordnung. Also da geht es um Landwirtschaft, die eben auch landwirtschaftlich betrieben werden kann. Nur eben diese biologische Vielfalt muss eingehalten werden. Und da sind wir wieder bei unseren Torfmooren. Also 7% der landwirtschaftlich genutzten Torfmoore müssen wieder vernässt werden. Und das ist total sinnvoll. Und dass dieser Naturschutz ist so ein Totschlagargument. Hier geht es ja um Menschenschutz. Wir zerstören im Moment ja unsere Lebensgrundlagen. Die werden wir nicht mehr in dem Umfang zerstören und im Gegenteil, damit wird mehr Möglichkeit geschaffen, dass man das auch entsprechend positiv nutzen kann für die Landwirtschaft. Und das ist leider von der EVP in diesem ganzen Prozess immer missverstanden worden.
Zumal es ja sogar Ausnahmen gibt von diesen Naturschutzauflagen, hatte ich gelesen. Also wenn es, so steht es glaube ich drin, schwere EU-weite Folgen für die Ernährungssicherheit geben sollte, dann kann man die auch ganz aussetzen. Also da wurde ja nochmal Netz und doppelter Boden eingebaut, wenn es jetzt das die tatsächliche Sorge wäre.
Ja, genau. Also der Netz und doppelter Boden ist drin. Das ist so eine Kompromissformulierung. Aber das wird so nicht eintreten. Also wir haben wirklich ausreichende Nahrungsmittelproduktion. Und das wird jetzt auch durch diese Vorgaben nicht beeinträchtigt werden. Im Gegenteil, jetzt wenn man noch mehr Landschaftselemente schafft, beispielsweise sollen sowas wie Hecken, Blühstreifen, landwirtschaftliche Flächen, Begrünung von Städten, da geht es ja auch um die Zusammenführung von fließenden Flüssen, das sind alles diese Dinge, die jetzt gemacht werden, die helfen letztendlich auch zur Nahrungsmittelproduktion, weil wir zerstören ja im Moment unsere Böden, wir zerstören die Biodiversität und das hilft am Ende überhaupt nicht der landwirtschaftlichen Produktion. Im Gegenteil. Also insofern ist es genau umgekehrt, wie da immer behauptet wurde. Also ich wäre da sehr froh, wenn man da auch mal diese wirklich wichtigen, optimistischen Sichtweisen, die man da braucht, auch von allen zur Kenntnis nehmen, dass das uns allen hilft am Ende des Tages. Und den Bauern wird ja an so vielen Ecken und Enden geholfen. Also gerade wenn es jetzt darum geht, dass zum Beispiel mehr Biodiversität genutzt wird oder mehr Bio-Landwirtschaft betrieben wird, das auch entsprechend zu unterstützen, das ist doch völlig klar. Und dass es da eben die Biodiversität kommt, dass es dafür, wenn es da Leistungen gibt, wo die Biodiversität im Vordergrund steht, dass das auch entlohnt wird, das ist letztendlich das, wo wir hin müssen. Und das ist so aber auch möglich. Und insofern bin ich da sehr froh, dass wir uns da drauf geeinigt haben. Also ich finde es total wichtig.
Ja, und es war ein langer Weg bis zu dieser Einigung, das haben Sie angesprochen. Mhm. Und man hat, also in Österreich zum Beispiel, habe ich ja schon kurz angesprochen, hat sich da ein ziemlicher Krimi abgespielt. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, das sehr, sehr deutlich zeigt, dass es eben nicht egal ist, welche Partei welches politische Amt übernimmt. Mhm. Also es macht einen Riesenunterschied, kann Österreich jetzt zumindest sagen, ob man eine konservative oder eine grüne Umweltministerin hat. Denn, das haben ja wahrscheinlich auch viele mitbekommen, man hatte sich in Österreich eigentlich koalitionsintern darauf verständigt, sich da bei dieser Entscheidung zu enthalten. Und schlussendlich hat sich aber die zuständige Umweltministerin von den Grünen, Leonore Gewessler, dann doch noch umentschieden und zugestimmt. Und ich habe mal einen Ton rausgesucht von Österreichs Kanzler Nehammer, der vorsichtig gesagt not amused ist, was seine Ministerin da gemacht hat. Und der klang nämlich so nach diesem Eklat. Das können wir mal ganz kurz hören.
Wenn Sie mich nach meiner Emotion fragen, wie es mir gefühlsmäßig geht dabei, würde ich sofort sagen, ja, es ist Zeit. Das hat so keinen Sinn. Der grüne Koalitionspartner hat sein wahres Gesicht gezeigt. Es ist für mich als Bundeskanzler, der eine Koalition anführt, ein mehr als schwerer Vertrauensbruch. Ich weiß, dass die Erwartungshaltung jetzt ist, mit so einem krassen Fehlverhalten einer Ministerin müsste die Koalition beendet werden. Ich werde das nicht tun.
Also da ist die Stimmung im Keller, kann man sagen. Und inzwischen hat ja sogar die konservative ÖVP auch die Ministerin angezeigt, wegen mutmaßlichen Amtsmissbrauchs. Ja. Trotzdem platzt die Koalition nicht. Das ist schon eine abstruse Situation irgendwie, oder?
Also auch wirklich traurig, muss man sagen. Also erstmal großes Kompliment an Frau Leonore Gewessler, dass sie das gemacht hat. Ohne sie hätten wir dieses Gesetz nie. Es ging ja jetzt immer in diesem Jahr hin und her, hin und her, hin und her. Und es war wirklich dramatisch. Und auf diesem dramatischen Finale da, dass sie das gemacht hat, ist gebührt ihr unglaublichen Dank und auch großes Kompliment, dass sie da nach ihrem Gewissen abgestimmt hat und auch mit dem Wissen, was sie da auch für Europa tut, finde ich es total richtig und absolut sinnvoll. Und ohne sie hätten wir dieses wichtige Gesetz nicht und würden die Natur noch weiter ausbeuten. Also das kann es ja nicht sein. Also es tut mir leid, auch für die österreichische Regierung an der Stelle, dass das so jetzt in diesen Krimi reingezogen wird. Und ich hoffe, dass Frau Gewessler da jetzt nicht strafrechtlich große Probleme bekommt. Also sie hat ja eine Anzeige offensichtlich wegen Amtsmissbrauchs bekommen. Mhm. Also da sind wir in Deutschland da gelassener. Ich habe schon öfters mal ja mitbekommen, dass da auch einzelne Minister da mal anders sich da entscheiden, obwohl eigentlich die Regierung doch dagegen war. Das war doch auch bei diversen anderen Vorhaben schon so. Also insofern finde ich es hier völlig überzogen, wie da auch reagiert wird. Aber so ist es halt in der Politik. Da steckt man irgendwie auch nicht drin, warum die da jetzt so das so stark in den Vordergrund stellen. Weil es hier ja tatsächlich um ein wichtiges Vorhaben geht, wo es doch irgendwie dann eine innenpolitische Kontroverse offensichtlich gibt oder irgendwelche Wahlen, die da vielleicht anstehen, dass man da eben diese große Karte zieht. Juristisch ist die Stimme von Frau Gewessler bindend. Also das haben auch schon juristische Dienste da in des Rates bestätigt, dass das nicht mehr aufgehoben werden kann. Zum Glück muss man an der Stelle sagen, und ich hoffe, dass der Frau Gewessler da viele beispringen, dass sie da Unterstützung bekommt, weil das für Europa total wichtig ist, was sie da gemacht hat.
Und ist es für die klimapolitische Berichterstattung aber trotzdem eine schwierige Situation, weil jetzt bleibt irgendwie wieder hängen, ach, es gibt schon wieder Streit und schon wieder streitet man sich über den Klimaschutz. Also wenn man jetzt nicht ganz bis ins Detail verfolgt, auch wie wichtig dieses Vorgehen von der Ministerin war, was da auf dem Spiel stand, dann denken Leute doch, ach naja, dann lass es doch einfach, dann müsst ihr euch nicht immer fetzen, es geht immer um Klimaschutz. Also irgendwie wird Klimaschutz oft mit Streit und Negativ und Einschränkungen verbunden und das passiert jetzt ja wieder.
Ja, das ist wirklich schade, auch an der Stelle, zumal Österreich ja auch eigentlich eine gute Politik macht in Richtung Klimaschutz und so und auch in Europa da wichtige Akzente setzt. Also ich finde es auch problematisch, dass man es immer an dem Thema so hoch sieht, aber das ist Politik. Also es gibt dann unterschiedliche Parteien und haben da eine unterschiedliche ideologische Ausrichtung und die Konservativen sind da sehr ideologisch unterwegs an der Stelle und wollen eben die wichtigen Dinge, die für die Allgemeinheit sind. Es geht ja um die Gesellschaft, es geht um die nicht nur Klima, es geht hier um Naturschutz, es geht um intakte Ökosysteme, die wirklich auch pur konservativ sind. Ich würde mal sagen, ein konservativeres Thema an der Stelle gibt es nicht, als der Erhalt der Heimat und der Böden und der Moore und der Meere. Und dass da auch CO2 aus der Atmosphäre gebunden wird, ist ja nur ein Nebeneffekt, das ist gar nicht an der Stelle vordringlich. Hier geht es um den Schutz der Biodiversität. Wie kann man dagegen sein? Also es erschließt sich mir überhaupt gar nicht, also aus der wissenschaftlichen Brille schon gerade gar nicht, aber jetzt auch aus der konservativen Brille nicht. Also das muss man mal dann irgendjemand mal erklären, was da innenpolitisch los ist in Österreich, dass man da so reagieren kann, finde ich wirklich erstaunlich.
Ich glaube, im September sind ohnehin Wahlen in Österreich, wenn ich jetzt nicht...
Das würde es erklären.
Und danach sieht die Welt vielleicht auch schon wieder ganz anders aus,
genau.
Wer weiß.
Ja gut, also es ist halt das Problem, dass im Moment, wir haben es ja auch bei der Europawahl gesehen, dann doch irgendwie der Klimaschutz hinten runterfällt, obwohl das Thema Nummer eins ist, was uns alle eigentlich hauptsächlich beschäftigen sollte, weil es alles betrifft letztendlich. Aber es wird halt sehr stark irgendwie einer Partei zugeordnet oder eher negativ konnotiert und das ist im Moment ein Problem, weil eigentlich bräuchten wir positive Sichtweisen auf die Dinge, damit wir auch wirklich die Biodiversitätserhaltung machen und den Klimaschutz machen, den wir eigentlich brauchen.
Apropos Thema Nummer eins, wenn man einer neuen Umfrage glauben möchte, und das tun wir mal, die das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen durchgeführt hat, dann ist das Thema Klimaschutz, Klimawandel und was man dagegen tut, auch tatsächlich Thema Nummer eins für die halbe Welt, kann man fast sagen. Mhm. Es gibt da von diesem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, die haben in Zusammenarbeit mit der Universität Oxford und dem Unternehmen Geopol eine Umfrage durchgeführt. Und das sind wirklich beeindruckende Dimensionen, finde ich, denn es wurden mehr als 73.000 Menschen befragt in 77 Ländern, die wiederum 87 verschiedene Sprachen sprechen. Und diese befragten Länder repräsentieren fast 90% der Weltbevölkerung. Mhm. Die Vereinten Nationen selber nennen diese Studie die größte eigenständige Meinungsumfrage zum Klimawandel. Und da wäre jetzt meine Frage an Sie. Sie kennen ja viele Umfragen und Studien. Gibt es vergleichbar groß angelegte Umfragen oder ist das tatsächlich einmalig sowas?
Also mir ist auch keine Umfrage weltweit bekannt, die derart umfassend ist, also die wirklich so viele Leute befragt und auch wirklich da so viel hervorgebracht hat. Also für mich ist es auch tatsächlich einmalig. Ich kenne schlichtweg keine andere, die eben so viele Menschen befragt hat. Und das Ergebnis ist ja auch wirklich bemerkenswert, dass eben so eine breite Mehrheit tatsächlich wie dafür ist, dass Klimaschutz das wichtigste Thema überhaupt ist. Und das zeigt ja, wie wichtig das ist, dass man sich dieser Thematik auch annimmt. Also ich meine, die Studie ist hochgradig interessant. 75.000 Menschen, die da befragt wurden und eben auch ganz, ganz viel kann man da rausholen, was da alles an Themen hervorgeholt wurde. Aber was ich wirklich frappierend finde, ist ja eben das, was Sie gerade sagten oder was wir eben besprochen haben, dass man immer den Eindruck hat, naja, also Klimaschutz, das interessiert die Leute nicht wirklich oder wenn, ist das irgendwie abgehängt wo irgendwo und keiner kümmert sich da wirklich drum, aber das Gegenteil ist ja richtig und das ist doch das Bemerkenswerte, finde ich, daran, dass man erkennt, wie intensiv sich die Menschen darum sorgen und damit eben auch zeigen, dass sie verstanden haben, dass dieses Thema Klimaschutz alle angeht.
86% hatte ich gelesen, wünschen sich, dass ihre Länder die geopolitischen Differenzen beiseite legen und beim Klimawandel zusammenarbeiten. was ja in Zeiten von wirklich vielen Kriegen und Krisen bemerkenswert ist. Und was, finde ich, eben auch bemerkenswert ist, dass man sich da so durch die Länder durchklicken kann. Wir haben ja schon oft interaktive Studien besprochen, bei denen man sich dann da selber ein bisschen rein vertiefen kann und sich das alles angucken kann. Das würde ich auch jetzt wieder sehr empfehlen.
Ja.
Wir verlinken diese Studie natürlich auch wieder in den Shownotes. Und ich habe das zum Beispiel für Afghanistan mal gemacht, was beim Thema Klimaschutz nicht so richtig auf meinem Radar war. Mhm. Und da sagen aber auf die Frage, ob reiche Länder den ärmeren Ländern mehr helfen sollten im Kampf gegen den Klimawandel, überrascht jetzt auch nicht so sehr, 97% ja, bitte, mehr helfen. Mhm. Und 2% sagen, es ist gut so, wie es ist. Und wenn man dann mal für Deutschland dieselbe Frage sich anguckt, da sagen in Anführungsstrichen nur 60% der Befragten, ja bitte, man sollte mehr helfen. Mhm. Und 7% sagen auch, man sollte weniger helfen.
Ja.
Also das ist wahnsinnig interessant, welche Unterschiede da in den Ländern zutage treten und welche Länder man da überhaupt anklicken kann.
Mhm, ja.
Also empfehle ich sehr, sich da mal durchzufuchsen.
Ja, ich finde es auch, super interessant. Man kann da wirklich toll rumklicken und total viele interessante Dinge erfahren. Und besonders interessant ist ja auch der Unterschied zwischen Männern und Frauen. Wenn man sich das anguckt, dass man hier sieht, dass Frauen sich mehr sorgen um Klimaschutz als Männer. Und weltweit gesehen hat Deutschland da die größte Differenz. Also 17% ist die Differenz an der Stelle, wo die Frauen mehr für Klimaschutz wollen als die Männer. Also in Kanada ist auch eine große Differenz, aber in Deutschland ist diese Differenz am größten, muss man sagen. Ist ja wirklich interessant zu sehen. Offensichtlich haben wir hier ein Gender-Thema an der Stelle, dass Frauen tatsächlich sagen, sie interessieren sich dafür mehr. Aber weil sie auch die internationalen Staaten ansprechen, sieht man auch sehr deutlich, dass eben jetzt in entwickelten Staaten oder die verantwortlich sind für Klimaschutz, dass man da doch sehen kann, dass es da eine geringere Unterstützung gibt, als die es voll trifft. Also wie die Fidschi oder auch die Inselstaaten und so weiter, die täglich mit dem Klimawandel kämpfen, die da sagen, irgendwie zu größten Anteilen, es muss mehr getan werden für mehr Klimaschutz. Oder es werden auch so Fragen gestellt, wie wichtig finden Sie das, dass die Kohleproduzenten sich schnell wandeln oder dass man weggeht von Erdgas oder von Öl. Und da gibt es ja auch in den Ländern total unterschiedliche Sichtweisen, inwieweit man da für diese Transition schneller eintritt oder nicht. Also in Ländern mit hohen Anteilen von Kohle gibt es eine große Zustimmung, auch in China, dass gesagt wird, nein, man will schnell weg, sollte es schnell weg von der Kohle. In Deutschland auch 76%, in China 80%. Also da sind hochinteressante Ergebnisse auch von der Länderseite her, finde ich, die sich wirklich lohnt, da mal durchzuklicken und auch zu sehen, wo die großen Unterschiede sind.
Und können Sie sich vorstellen, dass solche Dimensionen und solche Umfragen einen Einfluss haben auf diejenigen, die Entscheidungen treffen in der Klimapolitik?
Naja, also es ist ja immer so, dass gesagt wird, also Klimaschutz, das lehnen so viele ab und das möchten, gibt es keine Unterstützung in der Bevölkerung, Stichwort Gelbwesten, wenn wir da nur anfangen, da gibt es immer eine große Angst davor von den Politikern, dass die Bevölkerung das eigentlich ablehnt. Und wenn man das jetzt sieht, also diese weltweite, breite Unterstützung, dass gesagt wird, wir sorgen uns um den Klimawandel, wir wollen, dass die Politik mehr tut, das muss doch Alarmsignal Nummer 1 sein und auch deutlich machen, dass die Politik hier eine wirklich auch ein Mandat hat, mehr zu tun, um die Wünsche der Bevölkerung schneller umzusetzen. Also das finde ich, lohnt als Ausrede oder duldet keine Ausrede mehr, dass man sagt, die Bevölkerung will das eigentlich nicht oder und so weiter. Eigentlich geht es doch hier immer um die Wirtschaft. Wenn die Politik das nicht tut, hat sie Sorge, dass eben bestimmte Industrien da Schaden nehmen könnten und so weiter, was ja auch in Ordnung ist. Die Politik muss sich ja um alle kümmern, aber hier geht es ja um das Gemeinwohl, um die Menschheit, um das Fortexistieren, die Existenz unserer Menschheit. Und deswegen finde ich so wichtig, dass da auch reingeguckt wird, dass möglichst viele Politikerinnen da reingucken und sehen, hier gibt es wirklich einen Handlungsbedarf, ja.
Und können Sie, weil das nun so eine große Dimension hat, diese Umfrage, können Sie noch kurz was zur Methodik sagen? Also wie befragt man 70.000 Menschen in 77 Ländern der Erde?
Ja, das ist wirklich bemerkenswert. Also das wurde in knapp 10 Monaten gemacht. Das war eine Umfrage, die von Geopoll durchgeführt wurde. Das sind Analysten von der Universität Oxford. Die haben das ausgewertet und verarbeitet. Da ist es eben so, dass man jetzt gucken muss, dass es auch eine repräsentative Befragung ist von bestimmten Personengruppen. Also da kann man nicht nur eine Personengruppe befragen, sondern muss möglichst die gesamte Bevölkerung befragen. Das geht mit Mobiltelefon, sagen sie. Also sie haben so Stichprobenziehungen gemacht. Random Digital Dialing heißt das. Da gibt es dann, dass Mobiltelefone angerufen werden, je nach Geschlecht, Alter und bestimmte Bildung, das unterschieden wird. In Italien wurde sehr viel mehr auf dem Festnetz angerufen. Dann gilt das Zufallsprinzip. Und es gibt eben auch besonders schwer zu erreichende Gruppen, beispielsweise Personen unter 18 Jahren oder mit niedrigerem Bildungsstand. Da wurde das so gemacht, dass man beispielsweise in einem Haushalt angerufen hat und da gefragt hat, gibt es bei Ihnen Personen, die unter 18 sind oder auf die jetzt auch diese Bildungsattribute zutreffen. Und dann wurde dann eben diese Person auch befragt. Und dann die Stichproben, die da dann umfasst wurden, dass man möglichst dann auch in diesen 87 verschiedenen Ländern alle Personengruppen umfasst, in 87 verschiedenen Sprachen, wurde da auch befragt. Also das ist auch sehr interessant. Und dann eben auch eingeteilt in bestimmte Gruppen, auch Ländergruppen wie G20, EU oder BRICS-Staaten und dann auch diese computergestützten Telefoninterviews gemacht. Und Stichproben ist nochmal wichtig, dass man wirklich in den Ländern ungefähr 1000 Befragte hat. Also da ist die Regel zwischen 900 und 1500. Das sieht man auch, da gibt es so eine Tabelle, wo man gucken kann. Und dann gab es eine Gesamtrücklaufquote bei 6,8%. Das heißt, insgesamt wurden 1,9 Millionen Anrufe getätigt, um eben diese knapp 75.000 Interviews zu tätigen. Und das war ungefähr in 10 Monaten, dass da die Menschen befragt wurden. Das ist schon ein enormer Aufwand, also auch dann zu unterscheiden zwischen Alter, Geschlecht, Bildungsniveau. Und dann kommen die ganzen statistischen Methoden, die da eingesetzt werden, um wirklich festzustellen, ist das repräsentativ oder ist das nicht repräsentativ, um dann eben auch bestimmte Korrelationen auszuschließen und so weiter. Also alle, die mal Statistik hatten, wissen, wie man das jetzt machen muss, dass da bestimmt, also sagen wir es mal so, dass verhindert wird, dass es da Suggestivfragen gibt, dass verhindert wird, dass man dass man wirklich auch eine repräsentative Umfrage hat und das auch ausschließt, dass es da jetzt bestimmte Verzerrungen gibt, die in den Daten auftreten können. Das kann man alles machen, das haben die sehr ordentlich gemacht und also wirklich Hut ab für diese Arbeit, die da auch getätigt wurde. Das ist aus meiner Sicht, ist mir keine andere Umfrage bekannt, die das so fundiert, so tief und so breit gemacht hat bisher.
Genau, also wer sich das genau angucken möchte, wie gesagt, in den Shownotes wird es verlinkt. Mhm. Und mit dieser Studie, sonst machen wir die Studie oft am Ende, diesmal haben wir sie am Ende gemacht. Mit dieser Studie beenden wir nämlich schon die Folge von heute, von Kempferts Klima Podcast. Allerdings nicht, ohne noch mal kurz Werbung zu machen für andere tolle Projekte des MDR. Es gibt nämlich noch einen neuen Podcast, der auch ganz außer Konkurrenz zu unserem läuft. Es geht nämlich um Sarah Wagenknecht und der Podcast heißt auch genau so. Es geht darum, dass die politische Stimmung im Land ja momentan sehr aufgeladen ist. Viele Menschen sind unzufrieden und fühlen sich auch von der Politik nicht mehr so richtig verstanden. Der Rechtsextremismus erstarkt. Und in diese Gemengelage tritt jetzt Sarah Wagenknecht mit ihrer neu gegründeten Partei, dem Bündnis Sarah Wagenknecht. Und sie könnte den Politikbetrieb in Deutschland ziemlich durcheinander wirbeln. Und wer jetzt mal wissen möchte, wer ist eigentlich diese Frau, wie wurde sie zu dem, was sie jetzt ist, dem empfehle ich den Podcast Sarah Wagenknecht mit Host Nina Poppel. Die hat sich nämlich durch die Biografie der Politikerin gearbeitet, hat mit ihr selber gesprochen und auch mit Weggefährten von Sarah Wagenknecht. Und Diesen Podcast gibt es natürlich in der ARD-Audiothek und überall auch da, wo es sonst Podcasts gibt. Den Link dazu kopieren wir auch in die Shownotes, ebenso auch wie natürlich das Anmeldeformular für das MDR-Klima-Update, wenn auch jemand sich beim Thema Klima noch mehr und tiefgreifender informieren möchte. Das ist der wöchentliche Newsletter zu Klimafragen, den findet man also auch in den Shownotes.
Und dieser Newsletter ist super, wenn ich das sagen darf, weil da gucke ich auch oft rein. Also es ist wirklich ein großes Kompliment. Da findet man sehr, sehr viele Informationen. Und das lohnt sich auch.
Kriegt auch noch das Kempfert-Gütesiegel.
Sehr gut. Ja, und ich habe am Wochenende mir auch einen interessanten Podcast angehört. Herr Schüll und ich, wir haben schon immer so einen internen Witz, weil er immer sagt, ich höre so viele Podcasts, aber ab und zu, oder viele hätte ich schon gehört, aber ab und zu höre ich ja auch welche. Und ich habe Sport und Klima mir angehört, der läuft im WDR. Das ist interessant, weil im Moment ja die Fußball-EM läuft. Und da ist eine interessante Folge auch, wie der Fußball, wie viele Emissionen der Fußball verursacht oder welche Mannschaften da im Übrigen auch klimaschonend sind. Ich habe gesehen, die Schweizer Mannschaft ist konsequent in Deutschland mit dem Zug unterwegs, obwohl sie da auch so ihre Erfahrungen macht mit der Deutschen Bahn. Aber solche Sachen finde ich ja gut, dass dann auch eine Sichtbarkeit auf das Thema plötzlich kommt, weil die das machen. Und darum geht es auch so ein bisschen, jetzt nicht um die Schweizer Mannschaft, aber es geht so ein bisschen darum, wie viel Emissionen verursacht es, wenn man jetzt zu diesen ganzen Stadien anreist oder hinfliegt oder und so weiter. Ja. Und das fand ich ganz interessant. Habe ich sehr gern gehört, ja.
Ja, Philipp Lahm als Turnierdirektor fährt auch mit der Bahn und kam prompt erst zur zweiten Halbzeit zu irgendeinem Spiel. Das hatte ich nur online gesehen.
Ja, wirklich.
Aber ja, das ist dann blöd. Ich glaube, noch bei dem letzten Turnier wurde noch geflogen mit Helikopter zu den Stadien, aber Philipp Lahm sagt sich offenbar, er nimmt die Bahn. Ich weiß nicht, ob er es jetzt immer noch macht, wenn er schon die erste Hälfte verpasst hat bei einem wichtigen Spiel, aber gucken Sie Fußball-EM trotz der Emissionen, die freigesetzt werden?
Ja, ich bin ja vorm Fernseher oder wir haben jetzt auch hier im Institut mal Public Viewing gemacht. Das liebe ich schon. Ich finde auch die Stimmung toll. Ich bin ja in Berlin und da ist immer auch viel los, weil wenn jetzt im Berliner Olympiastadion gespielt wird, sind die ganzen Fans, die ganze Stadt ist voller Fans. Es ist eine ganz tolle Stimmung. Also das liebe ich vor allen Dingen auch und dass man mal ein bisschen den Kopf abschaltet. Aber wenn auch jetzt der Sportdirektor oder der Turnierleiter, Herr Philipp Lahm, da entsprechend mit der Bahn unterwegs ist, ist ja auch wieder ein Statement, was ich auch gut finde.
Ja, also allerdings.
Insofern kann man da auch so ein paar Botschaften mal platzieren, jenseits dessen, was wir da an Leid und Schrecken in der Welt im Moment erleben. Also ich finde es schön und ich interessiere mich ja generell auch für Fußball, aber es ist eine schöne Gelegenheit, auch Länderspiele zu gucken.
Leipzig ist ja auch Austragungsort. Hier ist auch immer wahnsinnig viel los, wenn dann hier die Spiele sind. Ja. Ich glaube auch, das ist gar kein schlechtes Timing mit dem Turnier jetzt im Sommer.
Ja, finde ich auch. Tut uns ganz gut.
Genau, dann enden wir mit einem versöhnlichen Thema mit dem Fußball, solange die Deutschen auch noch erfolgreich spielen. Alles andere wäre dann kehrt es wieder ins Gegenteil. Aber noch sieht es ja gut aus. Vielen Dank, Frau Kempfert, für Ihre Zeit und für Ihre Ausführungen und die ganzen Erklärungen. Es hat mich sehr gefreut, mal wieder selber eine Folge zu produzieren.
Ja, vielen Dank Ihnen. Ich habe mich ja auch sehr gefreut, dass wir wieder das zusammen machen können. Sehr schön.
In 2 Wochen ist dann Markus Schödel wieder dran. Es gibt also noch ein paar Folgen vor der Sommerpause und dann ist in 2 Wochen mein Kollege Markus Schödel hier und spricht dann mit Ihnen über andere wichtige Themen zum Klimawandel.
Ja, vielen Dank. Bis in 2 Wochen. Alles Gute. Tschüss.
ARD. MDR aktuell. Kempferts Klimapodcast.